Ich muss Sie ganz zu Beginn enttäuschen. Es wird kein Kreuzfeuer geben, also es wird fad werden. Es gibt kein Kreuzfeuer zwischen Kardiologie und Chirurgie, zumindest auf diesem Gebiet, weil wir uns da relativ einer Meinung sind. Ich danke vor allem auch Clemens Steinwendner für den exzellenten Überblick, auf den ich jetzt aufbauen kann und werde mich versuchen, relativ kurz zu halten, weil letztlich wir als Herzchirurgen kommen immer dann ins Spiel, wenn eigentlich die gesamte Diagnostik und Findung, was der Patient hat, schon abgelaufen ist. Das liegt außerhalb unseres Wirkungsfeldes. Diesen Überblick haben Sie schon gesehen. Das ist eigentlich das Wesentlichste überhaupt, dass also in den Richtlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie relativ klar festgehalten wurde, welche Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung, und das ist ja unser Thema heute, interveniert respektive revaskularisiert werden sollen. Clemens Steinwendner hat das schon gesagt, im Prinzip alle Patienten mit einer Hauptstammstenose über 50%, weil man hier sowohl die Prognose als auch die Symptome verbessern kann, und auf die Subgruppen ist ja ohne dies auch schon eingegangen. Nun, die Frage stellt sich natürlich, auf was für Grundlagen basieren unsere Entscheidungen, ob jetzt ein Patient mittels Ballon oder Stent revaskularisiert wird oder mit einem Bypass, also einer Umleitung. Da gibt es eine relativ rezente Arbeit dazu, 2014, die sich mehrere Studien zusammengefasst hat und eine multizentrische Analyse gemacht hat über viele, viele Patienten, über 6000. Und wenn man sich die im Detail ansieht, ist eigentlich die Botschaft relativ klar: Die Sterblichkeit in diesen Patienten ist eindeutig besser, wenn sie einen Bypass erhielten. Wir reden jetzt noch einmal nur von Patienten mit stabiler Dreigefäßerkrankung. Es ist besser im Sinne der myokardialen Infarkte im Langzeit-Follow-up, wesentlich weniger in der Bypass-Kohorte. Es ist schlechter in der Bypass-Gruppe, wenn man sich die Schlaganfallrate ansieht. Das ist etwas, was uns auch in der Herzchirurgie große Sorgen macht, dass wir doch eine etwas höhere Schlaganfallrate haben. Es gibt allerdings auch andere Arbeiten, die ungefähr einen gleichen Prozentsatz angibt. Der Grund ist relativ einfach: Wir leben nun einmal mit Patienten mit Gefäßerkrankungen, und da findet sich leider auch Verkalkungen auch an der Körperschlagader. Und Sie sehen hier relativ schön in einem sagittalen Schnitt, das ist jetzt ein Patient mit schwerer Verkalkung, da sieht man den Kalk recht klar. Viel schwieriger ist es, wenn Patienten Soft Plaques haben. Und Sie sehen schon hier, auf den ersten Blick würde eigentlich keiner von uns, ich muss auch sagen, wir an unserer Abteilung hatten nicht den Eindruck, dass hier Soft Plaques vorliegen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn Sie sich die Konfiguration der Aorta ascendens ansehen, ist die nicht kreisrund, und genau auf dieser Stelle gibt es eine Eindellung und in letzter Konsequenz auch hier vorne. Und wir haben festgestellt, als wir dann die Bypässe anlegen wollten, dass dort Soft Plaques herausgequollen sind, und leider hat auch genau dieser Patient, trotzdem wir das auch sehr ausgespült haben, einen rechtshinnigen Insult davongetragen, der sich zum Glück wieder aufgelöst hat, aber immerhin hat er einen Insult gehabt. Die Botschaft, die ich anbringen möchte, weil das ja auch ganz wesentlich ist für zuweisende Kollegen: Wir haben an unserer Abteilung zumindest unsere Strategie geändert und machen bei jedem Patienten, den wir operieren, routinemäßige, aus diesen Gründen eine Computertomographie zur Planung der Operation. Wenn man Kalk sieht, kann man den vermeiden, indem man an anderen Stellen die Aorta abklemmt oder unter Umständen, wie Sie es beim vorhergehenden Beispiel gesehen haben, gar nicht klemmt und am schlagenden Herzen die Bypässe anlegt, um das Schlaganfallrisiko, welches jetzt nach den Literaturangaben etwa 3% liegt, noch weiter drücken zu können. Zurück zur multizentrischen Analyse. Im Sinne der Wiederauftreten von Stenosen und der Notwendigkeit von erneuten Revaskularisierungen ist auch ein Vorteil in der Bypass-Gruppe zu sehen im Vergleich zur Corona-Intervention durch Stents. Und dasselbe gilt, wenn man die gröberen Adverse Events sowohl kardiovaskulärer als auch zerebrovaskulärer Natur zusammenfasst. Sie kennen vielleicht auch diese Arbeit, die auch 2014 erschienen ist, die das 5-Jahres-Follow-up des Syntax-Trials darstellt, wo spezifisch geschaut wurde, wie das Outcome ist bei Patienten, die randomisiert wurden, einerseits Richtung Bypass-Chirurgie, andererseits Richtung Corona-Intervention. Und auch hier sieht man auch nach 5 Jahren einen deutlichen Vorteil für die Bypass-Chirurgie, die jetzt in diesen Diagrammen blau gezeigt wird, mit einem signifikant geringeren Major Adverse Event Rate, einer signifikant geringeren Todesschlaganfall- und Myokardinfarktrate kombiniert. Die Schlaganfallsrate war in diesem Trial ident und vor allem auch die Repeat Revascularization war deutlich zugunsten der Bypass-Chirurgie verschoben. Viel wesentlicher ist wahrscheinlich für den Patienten, dass auch das Auftreten von Symptomen, also der Angina pectoris, signifikant geringer war in jenen Patienten, die einer Bypass-Operation unterzogen wurden. Und ich glaube, es ist vor allem für die Lebensqualität wesentlich besser, wenn ein Patient nicht permanent die Sorge hat, wieder eine Angina bekommen zu müssen. Noch viel deutlicher ist der Unterschied zwischen Bypass-Chirurgie und Corona-Intervention, wenn man sich Subgruppen ansieht, in dem Fall Diabetiker, hier profitieren, das wissen wir, obwohl sie auch für uns Chirurgen eher unangenehme Patienten sind, weil sie sehr kleine Koronargefäße haben und schwieriger zu operieren sind, aber jene Patienten mit Diabetes profitieren überproportional hoch von einer Bypass-Chirurgie. Nun haben Sie schon gehört, dass es natürlich man nicht jeden Patienten mit dem Nachbar vergleichen kann und dass es sehr wohl darauf ankommt, wie die Morphologie, wie die Anatomie der Herzkranzgefäße aussieht. Und daher wurde ein relativ komplexer Score entwickelt, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte, der aber letztlich beschreibt, wie komplex eine Koronarmorphologie aussieht, ob es das gesamte Gefäß betroffen ist, ob eine Hauptstammproblematik vorhanden liegt etc. Und hier zeigt sich, dass vor allem, wenn man sich den Patienten mit ungünstiger Koronarmorphologie zuwendet, also einem Score, der über 23 ist, es zugunsten der Bypass-Chirurgie verschoben ist. Bei Patienten, die leichter zu intervenieren sind, sehr isolierte Stenosen haben, wie Sie es an den vorhergehenden Koronarangiographien auch gesehen haben, ist das Ergebnis zwischen Bypass-Chirurgie und Koronarintervention mehr oder minder ident. Dasselbe gilt im Wesentlichen, wenn man sich ansieht, die Patienten, die eine zusätzliche Hauptstammstenose haben, also zusätzlich zu ihren peripheren Verengungen auch noch eine Hauptstammstenose. Auch hier zeigt sich deutlich, dass je höher dieser Syntax-Score ist, also je unangenehmer die Anatomie der Verengungen ist, desto besser schneidet die Bypass-Chirurgie ab, signifikant besser, während bei guter Anatomie die Ergebnisrate sowohl was die Mortalität als auch was die Major Cardio and Cerebrovascular Events betrifft, ident abschneiden. Prädiktiv in diesem Zusammenhang ist nicht nur die Anatomie, wie Sie hier sehen, sondern auch, wie zum Beispiel die Nierenfunktion dieser Patienten ist. Interessanterweise, obwohl man das anders ich persönlich eigentlich erwartet hätte, ist gerade bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, also einer ganz geringen Kreatinin-Clearance, das Risiko durch die Operation wesentlich geringer als durch eine PCI, wobei ich eigentlich erwartet hätte, dass es durch die Herz-Lungen-Maschine durchaus auch eine Nierenperfusionsproblematik geben kann. Ob das jetzt ein Zufall ist, dieses Finding oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist zumindest ein interessanter Aspekt. Jedenfalls bei hochgradig eingeschränkter linksventrikulärer Pumpfunktion scheint auch die Bypass-Chirurgie einen Überlebensvorteil im Vergleich zur Corona-Intervention zu sein. Dieses Tier brauchen Sie sich nicht näher ansehen. Es soll nur darstellen, dass man, wenn man sich viele, viele Subgruppen ansieht, durchaus auch Subgruppen herausfinden kann, wie zum Beispiel Patienten hier in Rot, das sind Männer mit einer schweren COPD, die durchaus dann auch von einer Corona-Intervention signifikant besser profitieren können als durch eine Bypass-Chirurgie. Also die Message ist letztlich, man muss sich jeden Patienten individuell ansehen, seine individuellen Risikofaktoren und danach eine Entscheidung treffen. Kurz zusammenfassend, von allen diesen Meta-Analysen und Studien wirft man alle Patienten mit stabiler koronarer Dreigefäßerkrankung mehr oder minder zusammen, profitieren sie scheinbar mehr durch die Bypass-Chirurgie im Sinne der All-Cause Mortality, im Sinne des Herzinfarktes. Das Schlaganfallrisiko ist gleich oder besser auf der Seite der PCI. Die Bypass-Chirurgie ist sicherlich besser, was wiederholte Revaskularisierungsnotwendigkeit betrifft und auch was vor allem die Symptomlosigkeit dieser Patienten im Langzeit-Follow-up betrifft. Betrachtet man sich aber Subgruppen, dann ist klar, dass Patienten mit einer sehr günstigen Koronaranatomie, mit sehr isolierten Stenosen von einer Corona-Intervention mehr profitieren als von einer Bypass-Chirurgie, weil das Risiko auch geringer ist. Diabetische Patienten, auf die bin ich schon eingegangen, profitieren mehr von einer Bypass-Chirurgie. Kombiniert man das mit Patienten, die zusätzlich noch eine Hauptstammstenose haben, dann verschiebt sich das ein bisschen, allerdings im Wesentlichen scheint auch hier die Bypass-Chirurgie das Mittel der Wahl zu sein. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das natürlich jetzt alles nur multizentrische Studien sind. Die wirkliche Realität ist hier, jetzt, vor Ort, in unseren Abteilungen, in unseren Krankenhäusern. Und daher muss man bei allen diesen Entscheidungen nicht nur den Patienten, auf das komme ich noch zum Schluss, sondern auch die lokale Situation ins Kalkül ziehen. Sie haben gehört, Zeit spielt auch bei der stabilen koronaren Herzerkrankung eine Rolle. Ist die Kapazität gering? Haben Sie eine lange Wartezeit, um einen Patienten koronar intervenieren oder Bypass operieren zu können? Dann wird man vielleicht auch ein anderes Verfahren wählen, um früher den Patienten behandeln zu können. Und dasselbe gilt natürlich auch über die manuellen Geschicklichkeiten. Nicht jeder Chirurg kann jeden Patienten operieren und ich behaupte auch, nicht jeder Interventionelle kann jede komplexe Hauptstammproblematik gleich gut lösen und auch das muss man natürlich in die Entscheidungsfindung einfließen lassen. Zum Schluss noch die zwei Slides der Europäischen Gesellschaft, die Sie schon gesehen haben, die eigentlich keine Diskussion offen lassen. Es ist völlig klar, dass Patienten mit ein- oder zwei Gefäßerkrankungen, die nicht das heutige Thema sind, klarerweise und klassischerweise Richtung Corona-Intervention durch den interventionellen Kardiologen kommen. Patienten mit einer Dreigefäßerkrankung sollten in jedem Fall diskutiert werden und werden eher, wenn es die Ressourcen gestatten, Richtung Bypass-Chirurgie gehen. Immer in Betracht nehmend das Risiko, das Individuelle des Patienten. Und das führt mich zu meinem letzten Diapositiv. Wir haben in den letzten Jahren oder sagen wir mal einem Jahrzehnt, glaube ich, eine sehr gute Kultur entwickelt, die zumindest als ich noch angefangen habe, noch nicht so existiert hat, dass wir wirklich gemeinschaftlich mit unseren Kardiologen und vice versa Patienten diskutieren. Wenn ich mir einen Wunsch an die Zukunft richten darf, wobei das gar nicht in unseren Händen liegt, sondern letztlich in der Krankheitsökonomie und den Ressourcen, die zur Verfügung haben. Letztlich sollten wir nicht nur diese ganzen Befunde immer diskutieren, sondern ganz entscheidend wäre natürlich, dass wir genügend Zeit hätten, auch den Patienten gleich bei der Hand zu haben und dass auch quasi in einem Triumvirat die Problematik zu besprechen und ihn auch in die Entscheidungsfindung einbeziehen zu können, was aber letztlich den Spitalsalltag sprengt, den Rahmen, und es wir nicht machen können. Aber man muss natürlich auch an die Zukunft denken und das, was man sich wünscht. Und das wäre mein großer Wunsch, dass wir wirklich patientenorientiert mit dem Patienten auch diese Entscheidung fällen könnten. Vielen Dank.